Im 2. Timotheus 3,16 steht, denn alle Schrift, von Gott eingegeben, ist Nütze zur Lehre, zur Strafe, zur Besserung, zur Züchtigung in der Gerechtigkeit, dass ein Mensch Gottes sei vollkommen zu allem guten Werk geschickt. Es ist doch wunderbar, dass wir nicht allein gelassen sind, wenn wir auf der Suche nach Antworten sind, wie wir vielleicht auch von Kathi gehört haben, viele andere Dinge, die passieren in unserem Leben, wo wir einfach nicht weiter wissen, ist es schön, dass der Herr uns sein Wille, sein Wort so weitergegeben hat, dass wir das alles daraus lernen dürfen. Ich erinnere mich noch, als ich zum Glauben gekommen bin, habe ich gedacht, okay, ich muss vor allem verstehen, was Jesus gesagt hat, weil das ist der Kern. Und ich habe mich sehr im Neuen Testament aufgehalten und wenig oder weniger im Alten Testament. Irgendwie ging es mir so, als ich das Alte Testament gelesen habe, habe ich gedacht, das sind ja wie ungezogene Kinder, dieses Volk Israel. Ist ja unglaublich. Die rennen irgendwo in den Dreck rein und der Herr holt sie raus und dann 5 Minuten später haben sie es vergessen und machen schon wieder irgendetwas anderes. Also ich erinnere mich noch daran, das war irgendwie, nicht schon wieder. Nicht schon wieder. Beten Sie den falschen Götzen an, machen Sie irgendein anderes Götzenbild, rennen Sie irgendwie davon. Und irgendwie habe ich dann auch gedacht, war ich ungnädiger als Gott? Und schon wieder hilft er denen. Das Volk Israel als Gottes Volk, das hat es ja nicht umsonst getan, sondern so wie wir eben gehört haben, ist alles, was uns aufgeschrieben ist, auch im Alten Testament aufgeschrieben ist, oder vor allem deshalb, ja dazu da, dass wir daraus etwas lernen. Wir können aus jedem Wort der Bibel etwas lernen. Und vielleicht haben wir so Lieblingsbücher oder ja, Liebes Neue oder im Alten die tollen Geschichten. Aber jedes Wort hat uns etwas zu sagen. Ich möchte heute Morgen mit euch den Psalm 107 betrachten. Und deshalb meine Vorrede. Weil in diesem Psalm werden 4 Bilder beschrieben über das Volk Israel. So manchmal neige ich dazu, ich lese so eine Geschichte und denke, das ist aber interessant, aber hat mit mir nicht so viel zu tun. Weil ich denke, dass ich besser bin oder dass mir das nicht passiert. Aber da muss ich immer im Hinterkopf haben, was die Bibel über das Wort sagt, dass jedes von Gott eingegebene Wort dazu dient, mich zu erziehen, mich zu dem zu machen, wie Gott mich sehen möchte. Und deshalb lade ich uns ein, dass wir diesen Psalm 107 gemeinsam anschauen. Ihr werdet sehen, das ist so wie ein Lied. Es hat 4 so Geschichten, 4 Strophen. Und es fängt mit Dank an. Das hat mich sehr angesprochen. Ich hatte selber eine große Zeit der Krankheit, mehrere. Wenn es einem nicht so gut geht, wenn man da niederliegt, da ist es oft schwierig, diese Dankbarkeit zu empfinden. Wenn man Kinder hat, ist es oft schwierig. Da fragt man sich, warum das so ist. Für mich diese Bilder, die wir betrachten werden, die helfen auch zu sehen, dass wir immer einen Grund zur Dankbarkeit haben. Dass immer der Wille Gottes dahinter steckt, hinter dem, was passiert. Und das wollen wir gemeinsam anschauen. Dieses Volk Israel, manchmal denke ich, es ist fast unfair, die mussten leben oder haben gelebt, damit auch uns ein Beispiel ist, wie es nicht geht. Also natürlich geht es nicht, indem wir, wie sie es versucht haben, möglichst viele Gebote ausstellen und wenn du die alle hältst, dann bist du vor Gott gerecht, so geht es halt nicht. Ohne die Gnade geht es halt nicht. Und das, was hier wir sehen können, so als typische Folge ist, sie fallen in ein Loch, sie begehen eine Sünde, dann geht es ihnen schlecht, es kommt eine Strafe, dann erkennen sie, dass es so nicht geht, sie tun Buße und dann hat der Herr Gnade und nochmal Gnade und nochmal Gnade. Und so gut und wohl wir uns vielleicht fühlen, müssen wir doch erkennen, dass wir diese Gnade genauso jeden Tag nötig haben, wie dieses Volk es nötig hatte. Wie haben sie gelebt? Sie haben gelebt, es ging ihnen gut. Vielleicht, weil es ihnen gut ging, haben sie sich von dem Herrn abgewendet und sie haben im Ungehorsam zu seinem Wort gelebt. Das passiert ruckzuck, dass man da einfach nicht im Wort so lebt, dass man am Wort lebt. Und dann leiden sie unter der Konsequenz dessen, was da passiert. Wenn ich mich von dem Herrn entferne, dann entferne ich mich aus der Gnade. Und dann kommen sie zur Besinnung und bekennen ihre Sünden. Und das ist auch wichtig, dass wir auch das sehen, dass es wichtig ist, dass wir Buße tun. Dass, wenn wir unsere Fehler erkennen, das nicht heißt weitermachen, sondern dass wir Buße tun. Dann vergibt der Herr auch die Sünden und ja, bringt uns zurück wieder in den Segen. Das erinnert mich an die Geschichte im Neuen Testament, ganz bekannt, vom verlorenen Sohn. Ich sehe mich, ich sehe uns da wieder. Das ist eine tolle Geschichte, die beschreibt, wie es in unserem Leben zugeht. Nur wenn man das so liest, dann denkt man, der ist einmal weggegangen, da kam er wieder und es war alles okay. So ist es ja im Volk Israel nicht. Die sind ständig weggegangen und wiedergekommen. Und so ist es in unserem Leben leider auch, dass wir ständig weggehen und wiederkommen. Und ich finde es so toll, dass dieser Psalm mit dem Dank anfängt, weil es etwas ist, was wir jeden Tag nötig haben. Unser ganzes Leben ist so ein beständiger, so ein Kreislauf vom Verirren und Zurückfinden. Und wie schön, dass Gott diese Gnade hat. Also wie gesagt, das ist jetzt so aufgebaut, dieser Psalm, wie so ein Lied. Da gibt es eine Einführung, da gibt es Strophen, da gibt es ein Refrain, da gibt es einen Abspann und am Ende die Moral der Geschichte. Also zuerst diese Einführung. Und in dieser Einführung werden wir aufgerufen, als Grundhaltung dem Herrn dankbar zu sein. Warum ist das so wichtig? Es ist natürlich einfach, dem Herrn dankbar zu sein, wenn wir uns mächtig beschenkt fühlen. Es ist aber nicht so einfach, dankbar zu sein, wenn uns etwas trifft und wir uns fragen, warum geht es dem gut und mir geht es schlecht. Dahinter zu erkennen, dass es der Wille des Herrn sein kann, dich zu erziehen in einer schwierigen Situation. Denn das hat er uns auch versprochen, dass er das tun wird. Er wird es nicht einfach laufen lassen, sondern er wird uns erziehen. Hier werden zwei Gründe genannt, weshalb wir dem Herrn dankbar sein sollen. Denn der Herr ist freundlich und seine Gnade währet ewig. Also allein das schon wäre Grund, völlig egal, wie es in unserem Leben zugeht, wirklich dankbar zu sein. Denn es ist nicht so, dass der Herr sagt, jetzt hast du noch drei Chancen, dreimal. Nach dem dritten Mal ist Schluss. Es ist das Unglaubliche, dass diese Gnade des Herrn bis zum Ende währt. Denn wir werden bis zum Ende fehlen und werden der Gnade, die Gnade brauchen. Also ich lese die ersten drei Verse. Danket dem Herrn, denn er ist freundlich und seine Güte währet ewiglich. Saget, die ihr erlöst seid durch den Herrn, die er aus der Not erlöst hat und die er aus den Ländern zusammengebracht hat, vom Anfang, vom Niedergang, von Mitternacht und vom Meer. Ich bin zu Dank verpflichtet und am Ende bin ich auf seine Gnade angewiesen. Wir wissen alle, aus unserer Kraft heraus können wir es nicht. Ohne diese Gnade geht es nicht. Ich kann es nicht selbst schaffen. Ich kann mir die Gnade auch nicht verdienen, durch nichts. Und es ist sehr gefährlich, dass manchmal wir denken, dass wenn wir gewisse äußere Zeichen tun, dass das dann schon gut ist. Das ist ein falscher Stolz, wir können es nicht, egal was wir tun. Die Gnade können wir nicht verdienen. Sie wird mir genau da zuteil, wo ich sie nicht verdiene. Und ich glaube, das ist auch ein gutes Prinzip, als Christ so zu leben. Dass wir wissen, wir haben es nicht verdient, wir können es nicht verdienen. Und es wird mir gerade deshalb geschenkt, weil ich es nicht kann. Nun, eine Gruppe von Menschen wird nun herausgegriffen, die in besonderer Weise Empfänger seiner Güte und Liebe sind. Das sind diese vier Bilder. Da gibt es Verfolgung, Sklaverei, Unterdrückung und Kummer. Und diese Erlösten hier werden angesprochen. Es ist schon klar, wir sind im Alten Testament und natürlich der Psalmist, der spricht vom Volk Israel. Das habe ich schon erwähnt. Aber Das ist ja uns gesagt, dass wir daraus lernen. Und das Interessante ist immer, wenn man in der Bibel liest, dass man darüber nachdenkt, wo das zu mir und meinem Leben passt. Auch wir irren, auch wir sind Erlöste und auch wir sind aufgerufen, immer dankbar zu sein. Immer dankbar zu sein. Also das ist meine Herausforderung. Ich fühle mich nicht immer dankbar. Aber hier sind wir aufgerufen, immer dankbar zu sein. Es geht um die Erlösten. Erlösen kann man sich nicht selbst. Da braucht es jemanden, der stärker ist, der das erreichen kann. Erlöste des Herrn, das sind alle, die der Herr von der Schuld der Sünde befreit hat. Das sagt uns die Bibel ganz klar, das sind wir alle. Wir sind allzumal Sünder und ermangeln der Ehre vor Gott. Das sind wir alle. Und der Herr Jesus hat uns befreit von dieser Schuld, weil er das Lösegeld bezahlt hat. Dieser Psalm 100, der wird zu den messianischen Psalmen gezählt. Das sind die Psalme, die schon auf Jesus hinweisen. Und das ist ja auch etwas Tolles in der Schrift, dass die Schrift selber, in dem hunderte und tausende Jahre vorher etwas gesagt wird, das dann hinterher eintritt, ihre Wahrheit in sich selber schon bestätigt. Und das ist so ein Psalm und wir werden das ja auch sehen, wenn wir ihn betrachten, dass er auf Jesus hinzeigt. Das Wort Erlösung im Alten Testament, das wird im Zusammenhang mit der Befreiung aus Ägypten genannt. Oder eben Erlösung ist eben im Neuen Testament die Erlösung durch Jesus Christus. Hier wird gesagt, dass die Erlösten aus allen Ländern, aus allen Himmelsrichtungen, Aufgang, Niedergang, Mitternacht und Meer, das steht einfach für die ganze Welt, quasi von überall her, aus allen Himmelsrichtungen werden die Erlösten gesammelt. Was dafür steht, es gibt da keine Ausnahme. Es gibt keine Ausnahme. Egal wie du dich fühlst, du gehörst zur ganzen Welt. Du gehörst dazu, dass der Herr auch dich meint. Hier gibt es Bilder für verschiedene Bedrängnisse, die das Volk Israel erlebt hat. Und diese Bedrängnisse sind auch ein Bild für uns als Gemeinde oder für dich als Person. Mit den verschiedenen Lebensgeschichten, die hier gezeigt werden, wird gezeigt, dass Gott uns erlöst hat oder erlösen will, wenn du nicht erlöst bist. Und hier und heute zusammenbringt und gesammelt hat. Also schauen wir uns die erste Strophe an, die Verse 4 bis 9. Da heißt es, die Irre gingen in der Wüste, in ungebahntem Wege und fanden keine Stadt, da sie wohnen konnten. Hungrig und durstig und ihre Seele verschmachtet. Und sie zum Herrn riefen in ihrer Not und er sie errettete aus ihren Ängsten. Und führte sie einen richtigen Weg. Und sie gingen zur Stadt, da sie wohnen konnten. Sie sollen dem Herrn danken und seine Güte um seine Wunder, die er an den Menschenkindern tut. Dass er sättiget die durstige Seele und füllt die hungrige Seele mit Gutem. Also das erste Bild fängt an, Aufgang der Sonne, wo die Sonne aufgeht, die erste Himmelsrichtung Osten. Im Osten von Israel liegt eine Wüste. Und in diesem ersten Bild, das spielt an auf Israels 40-jährige Wanderung durch die leere, schreckliche Wüste. Das Volk war in der Wüste, hat gehungert, hat Durst gelitten, die waren verzagt, die waren entmutigt und sie schrien zu dem Herrn. Und plötzlich hört dieses Umherirren auf, weil der Herr sie auf geradem Wege führt nach Moab. Und da war das Sprungbrett für den Einzug nach Kanaan, wo sie eine bleibende Stadt gefunden haben, bewohnbare Städte gefunden haben. Und sie werden jetzt aufgerufen, dass sie dem Herrn danken sollen für seine nie endende Liebe, für seine Fürsorge, die er seinem Volk zuteil hat werden lassen. Denn in diesem Land, da verheißt, werden die Durstigen erquickt und die Hungrigen erhalten Speise. Also ich stelle mir das schrecklich vor, 40 Jahre in der Wüste rumziehen und nicht wissen, wann das endet, wo man rauskommt. 40 Jahre, ich kann es mir nicht vorstellen. Also ich habe mich schon mal beim Wandern verirrt, das waren dann 3 Stunden und es war schon schrecklich, weil ich gedacht habe, finde ich jemals wieder nach Hause? 40 Jahre, verzweifelt. Ja, die haben Angst gehabt, dass sie umkommen, in der Wüste, heiß, trocken. Die waren überzeugt, dass sie umkommen würden. Jetzt die Frage, was hat es mit uns zu tun? Wie geht es dir? Hast du auch manchmal das Gefühl zu verdursten? Du rennst und du ackerst und du läufst und du suchst. Du kommst nicht an, es ist sehr anstrengend, hast Gefühl, hast nichts zu trinken und wirst nicht satt. Dann geht das Leben ja so schnell vorbei. Vielleicht hast du auch das Ende schon vor Augen und fragst dich, all das Ackern, wozu denn? Was soll es für einen Sinn ergeben, wenn ich sowieso bald sterbe? Vielleicht sehnst du dich danach, ein Zuhause zu haben, einen Ort, wo du hingehörst, der zu dir passt, wo du satt wirst, wo du Sinn findest, wo du sesshaft sein kannst und nicht mehr suchen musst. Meine, wir tun immer so, es geht uns allen gut, aber wir schauen nicht in den Menschen hinein. Und wenn wir andere mal näher kennenlernen, mit ihnen reden, dann ist es doch interessant, trotz der Fülle, die die Welt bietet, gibt es viel, viel Not. Gibt es viele seelisch Verarmte, denen die rechte Speise und das Wasser fehlt, das Leben bringt. Was sagt der Psalmist hier? Dann schrei, dann rufe laut. Leider ist ja oft so, dass es uns schlecht geht und dann vergessen wir, dass es jemand gibt, zu dem wir rufen dürfen. So sagt der Psalmist hier, rufe laut. Also nicht leis in den Bart murmeln, ach lieber Gott, wenn es ja nicht zu viel ist, dann richte es doch bitte ein. Das hier sagt schon, das ist der liebende Gott, den du anrufen darfst, den du anrufen sollst. Und so rufen sie zum Herrn und das ist auch, wo es hingehen muss. Sie rufen zum Herrn und weil sie den Herrn anrufen, entreißt er sie ihren Ängsten. Also klar, ihre Situation war beängstigend und sie mussten wirklich Angst haben. Aber Gott hatte ihnen ja versprochen, sie zu führen. Bei Tag mit der Wolkensäule und bei Nacht mit der Feuersäule. Und so geht es uns auch manchmal. Wir haben das Wort Gottes, das uns eine klare Schnur gibt und trotzdem verzweifeln wir, obwohl wir sein Wort haben, obwohl wir seine Zusagen haben. Sie haben ihn angerufen in all ihrer Schwachheit und er hat gehört. Er nahm ihnen die Angst, er entriss sie der Angst. Aber nicht nur hat er ihnen ihre Angst genommen, das ist ja das Tolle an seinem Wort, sondern er hat auch ihr Leben verändert, ihre Situation verändert. Alleingelassen haben sie sich verirrt, aber durch ihn führte sie auf rechter Straße, auf richtigen Wegen, auf geradem Weg, sodass sie in diesem Fall zu ihrer Stadt fanden, in der Milch und Honig fließt. Wir wissen ja immer selber besser, wie es geht. Wir wollen ja unsere Wege erst selber gehen, um zu entdecken, dass sie nicht zum rechten Ziel führen. Das hier ruft uns auf, den Herrn anzurufen und seinem Weg zu folgen. Die haben den Weg nicht allein gefunden. Sie wurden geführt aus der Wüste raus. Gott hat sie geführt. Und sie sollen dem Herrn danken für seine Gnade, für sein wunderbares Tun an den Menschen. Und dann kommt die Begründung, sie sollen ihm danken, weil er sie gesättigt hat, ihre Mägen mit Manna und Wasser. Und übrigens, Manna und Wasser aus dem Felsen, das zeigt schon auf Jesus hin, der sein Leib brechen hat lassen. Das Brot, das er bricht, bringt Leben. Und das Wasser aus dem Felsen, das steht für das lebendige Wasser. Ihr kennt das aus dem Neuen Testament mit der Frau am Brunnen. Das lebendige Wasser, das Jesus bereit ist zu spenden. Also dieses erste Bild, in dem Volk Israel sich befand, in dem wir uns vielleicht in unserem Leben manchmal befinden und die Aufforderung, auf den Herrn zu schauen, ihn anzurufen. Jetzt schauen wir uns das nächste an, die Verse 10 bis 16. Die da sitzen mussten in Finsternis und Dunkel, gefangen in Zwang und Eisen, darum, dass sie Gottes Gebot ungehorsam gewesen waren und das Gesetz des Höchsten geschändet hatten. Darum musste ihr Herz mit Unglück geplagt werden, dass sie dalagen und ihnen niemand half. Und sie riefen zum Herrn in ihrer Not und er half ihnen aus ihren Ängsten. Und sie aus der Finsternis und Dunkel führte und ihre Banden zerriss. Die sollen dem Herrn danken um seine Güte und seine Wunder, die er an den Menschenkindern tut, dass er zerbricht eherne Türen und zerschlägt eiserne Riegel. Was für ein gewaltiges Bild. Und was für eine menschliche Geschichte hier. Ungehorsam. Es gibt eine Konsequenz. Hier spricht dieses Bild, spricht die babylonische Gefangenschaft des Volks Israels an. Die wurden ja, sie waren ungehorsam und sie wurden bestraft. Gott hat zugelassen, dass sie in die Gefangenschaft, in diese babylonische Gefangenschaft gegangen sind. Die sind 40 Jahre in der Wüste rumgeirrt und jetzt sind sie 70 Jahre in Gefangenschaft gegangen. Babylon, ja klar, da waren sie Sklaven. Das war bedrückend, das war dunkel. Da haben sie sich gefühlt wie Sklaven, wie angekettet. Sie waren ins Exil verbannt, weil sie sich dem Wort Gottes widersetzt haben, weil sie seinen Rat verachtet haben. Und da mussten sie hart arbeiten, wurden sie geschlagen, sie brachen unter der Last zusammen und niemand stand ihnen bei, finde ich auch interessant. Manchmal, wenn es uns schlecht geht, da fühlen wir uns so, wo sind die jetzt alle? Plötzlich ist man allein, niemand mehr da. Aber von dort hat Gott sie gesammelt wieder, befreit aus Gefangenschaft und Elend. Schon wieder die Israeliten, sie wurden bestraft, ja, weil sie sich nicht um die Worte Gottes gekümmert haben. Sie haben sich ihnen widersetzt. Das ist es ja. Oft können wir uns ja nicht mehr entschuldigen. Wir haben es gelesen, wir wissen es und wir tun es trotzdem nicht. Das ist hier passiert. Sie haben dem Wort getrotzt. Und jetzt sehen sie kein Licht mehr. Ihr Leben war eine einzige Mühsal. Und zu guter Letzt stand ihnen auch niemand mehr zur Seite. 70 Jahre lang. So kann es uns in unserem Leben ähnlich gehen. Wir sind oft auch in äußere Zwänge eingebunden. Manchmal wissen wir nicht, wie wir aus Verbindlichkeiten herauskommen, in die wir uns selber rein manövriert haben. Und da gibt es Belastungen in unserem Leben durch Sünde, durch okkulte Praktiken, Einflüsse aus der Finsternis, vom Satan, der uns verführt. Oder vielleicht manche sind gefangen aus Festschreibungen aus der Kindheit, aus dir wird doch sowieso nichts. Es gibt viele Gefängnisse, in die wir geraten können, in denen Menschen verharren, wo es uns nicht gut geht, wo wir uns gebunden fühlen, wie angekettet, aus denen wir uns selber nicht mehr befreien können. Vielleicht hast du dich hineinmanövriert in eine ausweglose Situation oder vielleicht in eine Sucht, die dich nicht mehr loslässt. Besseres Wissens und Gottes Ratschluss zum Trotz. Kein Lichtblick, alles dunkel. Wozu ruft der Herr auf? Mensch, dann ruf mich doch an. Auch hier, dann rufe laut. So wie im Psalm, die in ihrer Bedrängnis schrien zum Herrn und er sie ihren Ängsten entriss. Also ich will es jetzt auch nicht zu leicht darstellen. Die sind 40 Jahre durch die Wüste. Die sind 70 Jahre in ihrer Gefangenschaft. Vielleicht denkst du, ich habe doch gestern laut gerufen und heute ist immer noch nicht besser. Der Herr gibt, wann er die Antwort gibt und es hat einen guten Grund, wann er die Antwort gibt. Aber da müssen wir auch schon beachten, dass einfach Gottes Zeitplan vielleicht anders ist als unser Zeitplan. Aber da, wir werden aufgerufen, weil schon ein Trost da drin steckt, wenn wir uns zum Rechten hinwenden. Dann rufe laut. Und wieder hier die Erkenntnis: Letztlich für den Herrn kannst du dich nicht allein aus dem Sumpf ziehen. Du kannst die Rettung, die Gnade, du kannst es nicht alleine machen. Nicht aus eigener Kraft von Fesseln befreien. Und auch menschliche Hilfe hilft nicht wirklich dabei. Und es ist auch fraglich, wer die Ketten sprengen kann, außer unser Herr. Der Schrei nach Gott und er tut genau das, was gebraucht wird. Er nimmt die Angst. Ich denke, das ist schon in vielen Situationen, ist vielleicht mal nicht mal das, was es ist, sondern die Angst. So wie du gesagt hast, du schläfst nächtelang nicht. Die Angst vor dem, diese Ausweglosigkeit, diese Schwierigkeit der Situation ist oft viel schlimmer, als was in der Situation ist, weil es uns einfach einengt und es keine Lösung in sich gibt. Und hier werden wir aufgerufen, ist ja nicht nur so, dass wir das vor uns haben, sondern viele haben es hinter sich, dass wenn du erlebt hast, wie der Herr dich aus der Finsternis befreit hat, wenn er deine Fesseln gesprengt hat, wenn du eine Sucht hast und du bist raus wieder, dann vergiss nicht zu danken. Danke dem Herrn für seine Gnade, für sein wunderbares Tun an dir. Und hier gibt es wieder die Begründung, weil er die eisernen Tore gesprengt hat und die Fesseln gelöst hat, weil er der Einzige ist, der das wirklich tun kann. Das nächste Bild, Mitternacht, wo die Sonne nie steht im Norden, die Verse 17 bis 22. Die Narren, so geplaget waren um ihrer Übertretung willen und um ihrer Sünde willen, dass ihnen ekelte vor aller Speise und wurden todkrank. Und sie zum Herrn riefen in ihrer Not und er ihnen half aus ihren Ängsten. Er sandte sein Wort und machte sie gesund und er rettete sie, dass sie nicht starben. Die sollen dem Herrn danken um seine Güte und um seine Wunder, die er an den Menschenkindern tut, und Dank opfern und erzählen seine Werke mit Freuden. Im Norden von Israel, hier geht es gerade um Norden, da liegen etliche Königreiche, die Gott seinem Volk gegeben hat. Im Norden liegen allerdings auch die Verlockungen von fremden Göttern. Und wir lesen da von Baal, Aschera und wie die alle heißen. Und es war für das Volk Israel durchaus auch eine Gefahr der Verführung. Und sie haben sich verführen lassen. Das hat schon damit angefangen, dass sie dann eingeheiratet haben und dieser Einfluss dann in die Ehen kam und es sehr schwierig wurde. Und sie haben andere Götter angebetet und haben dann gelitten, dass ihr Gott nicht mehr ihnen nahe war. Und statt den göttlichen Geboten zu folgen, ja, hier werden sie Narren genannt. Die Narren wählen den eigenwilligen Weg. Das ist die Gefahr, die in uns Menschen steckt, dass wir halt alles immer besser wissen. Wir wissen es halt einfach besser. Solange bis die Nase blutig ist und dann erst überlegt man, wie es anders sein kann. Und hier werden solche Menschen werden Narren genannt. Ja, sie haben das Gesetz übertreten und haben in Ungerechtigkeit gelebt. Doch auf der Sünde, die Satan als Urheber in die Welt gebracht hat, da lastet der Fluch Gottes. Es gibt eine Konsequenz. Ständiges Leben in der Sünde hat eine Konsequenz. Und hier heißt es, Krankheit und Unglück bis hin zum Tod. Es gibt eine Konsequenz. Gnade Gottes ist immer da, aber das muss eingebettet sein in Gehorsam der Nachfolge. Durch Gottes Wort lernen wir, dass Gott als Richter über die Sünde und als Lenker aller Geschicke die Übertreter seiner Gebote auch mit körperlichem und geistigem Niedergang bestraft, um sie zur Einsicht zu bringen. Das ist ja das Interessante. Es ist uns ja nicht Schlaraffenland versprochen, sondern es ist uns versprochen, dass der Herr mit dir an dir arbeitet. So wie das Feuer Gold reinigt, ja, werden wir in unserer Nachfolge kräftiger, wenn der Herr an uns arbeitet. Und das hat auch damit zu tun, wenn wir fehlen, dass der Herr uns zurechtbringen will. Das ist etwas, womit wir rechnen müssen. Und wenn es im Alten Testament um Ekel geht, dann spricht Gott mit seinem Volk und sagt, dass sie sich vor sich selber ekeln sollen. Also im Prinzip, du fällst ab und dann guckst du in den Spiegel und dann sollst du Ekel empfinden. Du sagst, Mensch, das kann doch nicht sein, dass mir das passiert. Sie sollen sich vor ihren Missetaten ekeln. Was hat es mit uns zu tun? Vielleicht hast auch du dich von Gott entfernt und das Bibellesen schmeckt nicht mehr so richtig. Und Gemeinschaft mit anderen Christen ist lästig geworden. Und dir ist vielleicht auch schon klar, dass Gott dein Handeln nicht gefällt. Ja, vielleicht lässt sich unwohl fühlen. Hier wird gesagt, dass ihre Angst groß geworden ist. Das ist es ja oft. Oft wissen wir doch, dass wir falsch handeln und machen es trotzdem. Wir wissen, dass Gott es nicht gut heißen kann. Es gibt ein schlechtes Gefühl. Es erzeugt Angst. Und hier wird gesagt, und wenn deine Angst groß geworden ist, dann steck den Kopf nicht in die Sand, sondern dann rufe laut, dann schrei zu dem Herrn. So wie im Psalm, die in ihrer Bedrängnis schrien zum Herrn und er hat sie ihren Ängsten entrissen. Welch ein Moment! Also wenn ich wage, den Herrn anzurufen, dann ist es doch schon die halbe Miete. Wenn ich weg bin von meinem eigenen fehlerhaften Verhalten, wenn ich bereit bin, wieder auf ihn zu hören, ihn anzuschauen. Und wenn ich jemand anrufe, wo schaue ich da hin? Da schaue ich doch in die Richtung von dem, wo ich ihn vermute, in seinem Wort. Ich lenke meine Aufmerksamkeit wieder in Gottes Richtung. Was passiert? Augenblicklich entreißt er mich meiner Angst. Ich habe es schon vorhin schon mal gesagt, aber das ist etwas, was ich als das Schlimmste empfinde. Ich weiß nicht, ob ihr das so hattet. Ich hatte das auch lange Zeit. Schlaflose Nächte. Wenn du einfach nicht einschlafen kannst, wenn du dich eingeengt, wenn die Brust eng wird, wenn du Ängste hast und manchmal gar nicht weißt, wo kommen sie her und die in dich gucken musst, wo steckt die Quelle und die Wurzel so einer Angst. Und deshalb ist es so tröstlich hier zu sehen in diesen Bildern, das war, was die hatten. Die hatten Angst und der Herr will dir diese Enge, diese Bedrückung, diese Angst nehmen. Und wie macht er es hier in diesem Bild, die Angst nehmen? Er sendet sein Wort und das heilt. Wir wissen aus Johannes 1,1, am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. So stellt Johannes Jesus vor, den Retter und Heiland der Welt. Also sehen wir hier wieder den Bezug zum Neuen Testament. Und es sind nicht meine Erkenntnisse gewesen, meine Worte, die ich mir selber sagen kann. Nein, das, was ich brauche, sind die Worte von Gott, von außen. Die brauche ich, um gesund zu werden. Sein Wort. Das kann mir auch durch andere zugesprochen werden, dieses Wort. Aber ich kann es mir nicht selber ausdenken und selbst sagen, wenn ich schon so verzweifelt bin. Er sandte sein Wort. Und dieses Senden ist übrigens im Hebräischen der gleiche Wortstamm wie der Gesandte, also Jesus, die Mission, die Missionsaufgabe. Und es zeigt auch unsere Aufgabe der Mission, Worte Gottes zu sagen, damit Menschen sich bekehren. Und alle, die erlebt haben, dass das Wort Gottes sie geheilt hat, die sollen dem Herrn danken für sein wunderbares Tun an den Menschen. Also es wird schon ein bisschen häufig mit dem Danken, oder? Aber schauen wir doch mal rein in uns selber, wie oft danken wir für Dinge, die wir jetzt schon selbstverständlich nehmen. Ich denke auch allein, dass wir dieses Wort haben dürfen. Wie kostbar es ist, dass Gott wirklich mit dir reden will durch sein Wort. Danken. Ich weiß nicht, was sagt ja die Schwaben, wenn ihr nichts sagt, ist recht oder nichts gesagt, ist glob genug und was alles da so gesagt wird, liegt es vielleicht nicht so in unserer Seele. Aber Gott ruft uns auf, danke dem Herrn alle Zeit. Also da steckt was dahinter, was unser Leben ja, lebenswert machen soll. Weil es doch schon etwas völlig anderes ist, wenn wir über Dank nachdenken. Da geht es uns doch schon besser, wenn man über was nachdenkt, über was man dankbar sein kann. Wir denken ja am liebsten über Dinge nach, die wir gelöst haben wollen und nicht die, wo wir schon dankbar sein dürfen. Also hier wieder die Aufforderung, dank dem Herrn für seine Gnade, für sein wunderbares Tun an den Menschen. Und die vierte Strophe, die Verse 23 bis 32. Die mit Schiffen auf dem Meer fuhren und trieben ihren Handel in großen Wassern, die des Herrn Werke erfahren haben und seine Wunder im Meer, wenn er sprach und einen Sturmwind erregte, der die Wellen erhob. Und sie gen Himmel fuhren und in den Abgrund fuhren, dass ihre Seele vor Angst verzagte, dass sie taumelten und wankten wie ein Trunkener und wussten keinen Rat mehr. Und sie zum Herrn schrien in ihrer Not und er sie aus ihren Ängsten führete und stillte das Ungewitter, dass die Wellen sich legten. Und sie froh wurden, dass es stille geworden war und er sie zu Lande brachte nach ihrem Wunsch. Die sollen dem Herrn danken um seine Güte und um seine Wunder, die er an den Menschenkindern tut und ihn bei der Gemeinde preisen und bei den Alten rühmen. Also wir sind jetzt im Süden angelangt, alle vier Himmelsrichtungen, die angesprochen sind, alle Menschen sind angesprochen. Und es ist natürlich ein tolles Bild hier. Seeleute, die haben also richtig auf, also nicht auf dem, See Genezareth, das war also auf dem Meer, das waren so richtig tolle Schiffe. Und die hatten schon manches erlebt auf dem Meer, wenn sie in einen Sturm gerieten, wenn der Wind so zugenommen hat und dann sich die Wassermassen aufgetürmt haben, das Schiff ist hochgehoben worden. Es waren Holzschiffe, das hat bestimmt gekracht und geknarrt, als es da hochging. Und dann oben auf dem Wellenkamm, bevor es dann in die Tiefe ging, also ich stelle mir das richtig dramatisch vor. Also wer das mal erlebt hat, ich habe so was Schlimmes nicht erlebt, nur mal im Segelschiff, ein Ministurm, aber mein Herz ist ziemlich gesunken. Da merkt man mal, was er Gewalt, Wind hat und Wasser hat. Da kommt das größte Schiff dann wie eine Nussschale vor, wenn es da schäumt um dich rum. Und in einem solchen Sturm, da wird es auch den Seeleuten bange, wenn es hier wirklich so zugeht und sie auf Deck keinen Halt mehr finden. Ja, und da ist die Weisheit am Ende. Und da merkt man dann, wie klein der Mensch ist. Also für das Volk Israel, das hier angesprochen war, war das wahrscheinlich unheimlich, weil sie waren keine Seefahrernation. Also die Israeliten sind nicht so zu See gefahren. Und deshalb war das Bild hier sehr eindrücklich, sehr bedrohlich. Im Meer diese Ungeheuer, die da wohnen. Und ein Meer mit einer Weite, das noch viel weiter ist als die Wüste. Und hier im Psalm bestaunen die Seefahrer die Werke des Herrn und seine Wunder in der Tiefe. Aber man merkt hier, das ist ein interessantes Bild, nirgendwo hier ist die Rede von Ungehorsam oder von Trotz oder wie in den anderen Strophen. Und dennoch gebot Gott dem Südwind, das Meer zu einer brausenden Masse zu verwandeln. Berge und Täler hinaufgeschoben, so wie das hier beschrieben ist. Ein eindrückliches Bild, weil so ähnlich kann es in unserem Leben auch aussehen. Da türmt sich die Arbeit haushoch und die Ansprüche der Familie, der Kinder, der anderen. Die Aufgaben und die Herausforderungen, die nehmen kein Ende. Und immer dann, wenn du gerade den Kopf aus dem Wasser hast, kommt die nächste Welle. Das ist auch so im Meer interessant. Streckst den Kopf raus, schon kommt die nächste Welle. Es will einfach kein Ende nehmen, kein Land in Sicht. Mit deiner Weisheit bist du am Ende. Was tun? Und hier sagt der Psalmist wieder, dann rufe laut, damit der Herr dich aus deinen Ängsten reißen kann. Und er hat dann aus dem Sturm ein Säuseln gemacht, er hat die Wolken geglättet und hat sie in einen sicheren Hafen geführt, sodass man endlich wieder festen Boden unter den Füßen hat. Das Gefühl kenne ich gut, dass es im Leben wie im Sturm zugeht und ich froh bin, wieder festen Boden unter den Füßen zu haben. Und falls das andere auch kennen, dann sind wir hier aufgerufen, dem Herrn immer wieder dafür zu danken, für sein wunderbares Tun. Und in dieser Strophe natürlich auch wieder ein Hinweis auf Jesus. Diese Geschichte, die erinnert doch an die Fahrt auf dem See Genezareth. Und eine interessante Sache steckt da drin, ich habe es vorhin schon erwähnt, die haben ja eigentlich nichts falsch gemacht. Genauso auf dem See Genezareth, Die Jünger hatten doch alles gut gemacht. Sie waren sogar mit dem Herrn unterwegs. Und trotzdem sind sie in einen Sturm gekommen. So ist manchmal in unserem Leben, dass wir denken, ich bin doch mit dem Herrn unterwegs. Was soll jetzt dieser Sturm in meinem Leben? Auch dann kann ein Sturm kommen. Die Jünger, alles hatten sie versucht. Typisch wie wir auch. Erstmal selber. Und dann haben sie doch den Herrn geweckt, sind zum Herrn gegangen, haben um Hilfe geschrien. Und was macht Jesus? Er hat den Sturm gestillt. Und immer wieder werden wir erinnert, dem Herrn für seine Güte zu danken in diesem Psalm. Da können wir sehen, es gibt hier eine Steigerung. Das sind ja 4 Strophen, 4 Bilder. In den ersten beiden Strophen sollen wir Gott danken. Und es gibt eine Begründung, warum wir danken sollen. In der dritten Strophe sollen wir dann noch mit Jubel seine Taten verkünden. Also nicht nur der stille Dank, sondern das auch nach außen zeigen, das auch weitergeben, dass andere Menschen hören können von den Taten Gottes an dir. Und in der vierten Strophe heißt es sogar, wir sollen ihn in unserer Gemeinde loben, im Kreis der Alten. Also eine richtige Steigerung von innen nach außen, dass dieser Dank jetzt nicht nur zwischen dir und Gott, sondern dass auch andere erkennen, dass die Dankbarkeit dich trägt. Und in den 4 Bildern begegnet Gott diesen Bedrängnissen auch mit unterschiedlichem Eingreifen. In dem ersten Herumirren in der Wüste, was macht der Herr? Er führt sie auf richtigem Weg. Als sie wegen Ungehorsam in Gefangenschaft waren, hat er die Ketten gesprengt und hat sie aus der Finsternis geführt. Und als sie von den Versprechen fremder Götter in Übertretungen gefallen sind, hat er sein Wort geschickt. Und dem brausenden Sturm auf hoher See hat er die Ruhe geschickt, hat er ihn gestillt, den Sturm, und hat sie in einen sicheren Hafen gebracht. Und jetzt kommt sozusagen noch eine Zusammenfassung am Schluss, die Verse 33 bis 42. Die, welchen ihre Bäche vertrocknet und die Wasserquelle versieget waren, dass ein fruchtbar Land nichts trug, um der Bosheit willen derer, die da drinnen wohneten, und er das Trockene wiederum wasserreich machte und im dürren Lande Wasserquellen und die Hungrigen dahingesetzt hat, dass er eine Stadt zurichteten, da sie wohnen könnten und Acker besäen und Weinberge pflanzen möchten und die jährliche Früchte kriegen. Und er sie segnete, dass sie sich fast mehrten und ihnen viel Viehs gab. Die, welche niedergedrückt und geschwächt waren von dem Bösen, der sie gezwungen und gedrungen hatte, da Verachtung auf die Fürsten geschüttet war, dass alles irrig und wüste stund, unter den Armen schützend vor Elend und sein Geschlecht wie eine Herde mehrte. Solches werden die Frommen sehen und sich freuen, und aller Bosheit wird das Maul gestopft werden. Das ist so jetzt, diese 4 Bilder, ist eine Zusammenfassung dessen, wie Gott mit seinem Volk umgegangen ist. Und das Allerwichtigste ist, er war immer bereit, sie zu führen. Er hat sie geführt, was haben sie gemacht? Es ging ihnen gut, sie haben ihn vergessen. Und dann wurden sie verachtet von den anderen. Dann waren sie arm und hatten Hunger und Durst, dann haben sie sich ihm wieder zugewandt. Und er hob sie wieder und macht sie reich, das habe ich ganz am Anfang erzählt. Das kommt immer wieder in der Geschichte Israel, sodass beim Lesen ich schon selber gedacht habe, also jetzt wäre mal genug. Immer wieder. Und ich denke, wie schön in meinem Leben ist es ja leider auch immer wieder. Wie schön das zu sehen, dass diese Gnade Gottes immer wieder, ist mir ein so, so großer Trost. Dass ich weiß, dass unser Herr diese unendliche, ewige Gnade hat. Und hier wird beschrieben, dass, es ist doch genauso, das sind die Jettinger und die gucken, sag mal, guck mal die im stumpen Weg, guck mal die an. Dann irren wir ab und machen irgendwas vielleicht oder so und die hören davon und dann wird gelästert. Ja, und dann sieht man, dass die Gnade des Herrn, sind wir immer noch da. Wir sind immer noch da. Der Herr ist treu. Das sehen sie und es wird ihnen das Maul gestopft, wird hier gesagt. Die Feinde müssen erkennen, dass Gott sein Volk niemals verlässt. Und die bösen Stimmen müssen schweigen. Und das erleben wir heute noch. Gott beschenkt uns. Wir beugen uns dann doch wieder unter unseren Kummer, unsere Sorgen und vergessen ihn darüber, suchen nach anderen Lösungen, eigenen Lösungen, entfernen uns von Gott. Ja klar, dann kommen sie und sagen, na, wo ist denn dein Gott? Schau mal, jetzt liegst du wieder auf der Nase. Ja, aber Gott ruft uns und wenn wir uns ihm zuwenden, wenn wir Buße tun, dann werden wir wieder beschenkt, macht uns reich. Und er macht uns so reich, vielleicht nicht, wie es die Welt erwartet. Ja, wir sind hier keine Mega-Church. Ja, Gott will das vielleicht nicht, sonst wären wir es. Er will, dass wir treu unseren Dienst hier tun. So kommt der Segen Gottes so, wie er es will. Und dann ist es recht. Vielleicht auch anders, als wir es wollen. Das ist etwas, was wir erkennen müssen. Und wir werden durch diese Erfahrung immer stärker im Herrn. Und sie werden verstummen. Interessant auch, das haben wir in diesen Geschichten auch gesehen, diese Verführungen, diese Dinge, die geschehen den Menschen, selbst verschuldet, weil sie es selber tun, oder auch unschuldig. Diese Seefahrer waren unschuldig in Not gekommen, die auf dem See Genezareth waren unschuldig in Not gekommen. Das habe ich vorhin erwähnt, der Herr erzieht dich. Du denkst vielleicht, das ist, ich verdiene das ja gar nicht. Aber er erzieht dich. Es kommt etwas, weil er dich erzieht. Vielleicht bist du besonders ernst in der Nachfolge und es geschieht eine Härte. Dann erzieht er dich. Da gibt es Menschen, die haben wirklich einiges auf dem Kerbholz und andere, die sind ohne Zutun in Not geraten und versuchen aber auf eigene Faust und eigene Weisheit rauszukommen und es klappt nicht. Der Weg ist einfach, das sich einzugestehen, dass das Wort, das ich am Anfang erwähnt habe, das Gott geschickt hat, damit es uns führt, dass das unsere Richtschnur ist, dass wir Buße tun und auf diesem Wort bleiben. Und dass wir auf den Herrn schauen. Der Psalmist beschreibt es, dass man zum Herrn schreien soll. Ja, ihn anschauen, sein Wort schauen, zu ihm hinschauen, nicht wegschauen, nicht nur auf seine eigenen Dinge schauen. Und dann, hier in den vier Bildern, dann nimmt er die Angst und hilft aus der Not. Worum es geht in all dem, in dem Vorbild seines Volks, in den Geschichten und für uns ist, dass wir uns hinwenden zum Vater. Hinwenden in sein Wort, wo sein Wille für uns niedergeschrieben ist. Dass wir die Hilfe von ihm erwarten. Nicht von dem links oder rechts oder vor oder hinter dir, gar aus dir von ihm erwarten. Dann ist er voller Gnade und greift voll Freude ein. Wir brauchen ein bußfertiges Herz. Und dann ist Gott so mächtig, so souverän, dass er denen hilft, ja, die das aus eigenem Verschulden gemacht haben oder unschuldig in Not geraten sind. Gott hilft, wenn er angerufen wird. Der letzte Vers in diesem Psalm, Vers 43, wer ist weise und behält dies? So werden sie merken, wie viel Wohltat der Herr erzeigt. Wer ist weise? Für mich steckt da viel Weisheit da drin. In diesem Dank für das, was der Herr gegeben hat, zu sein und zu bleiben. Weil das schon eine Hilfe auf dem Weg ist. Und es ist so schwierig, weil wir so dazu neigen, sofort die dunklen Flecken, die Fehler daran zu denken, statt in der Dankbarkeit für das zu sein, wo der Herr seine Wohltat zeigt. Und wenn dir gar nichts einfällt, dann überleg mal, dass der Herr dir deine Sünden vergibt und dir ewiges Leben schenkt, unverdient. Das ist eigentlich völlig wurscht, was in unserem kurzen Leben hier passiert. Haben wir immer einen Grund, dankbar zu sein. Und wer weise ist, der wird auch die Hand Gottes hinter all diesen Veränderungen des Schicksals von Menschen und Völkern erkennen. Und auch in deinem eigenen Leben. Das Interessante ist ja, keine Ahnung, vielleicht mit 30 oder mit 40 oder mit 50 passiert etwas ganz Dramatisches und du denkst, es ist alles zu Ende. Und mit 60 und 70, mit der Weisheit des Lebens, wenn du zurückblickst, verstehst du, wie die Hand des Herrn da im Spiel war. Manchmal geschehen ganz dramatische Dinge, wo man sagt, warum kann der Herr das zulassen? Das ist die Weisheit, da zurückzuschauen und die Hand des Herrn darin zu sehen. Besonders werden wir die Gnadentaten des Herrn und sein Handeln verstehen, wenn wir das im Lichte seines Wortes sehen und auch dem Wort gehorsam sind. Dieser Psalm hier, der will uns ermutigen. Das sind ja dramatische Bilder, das sind ja schlimme Dinge, die da passieren, aber die passieren halt auch in unserem Leben. Dass wir auch festsitzen, uns festgefahren haben, uns vielleicht in einem dieser Bedrängnisse befinden, die hier beschrieben sind. Ist vielleicht nicht die Wüste und Gefangenschaft oder Sturm, aber solche Bedrängnisse, die hier beschrieben sind. Dann habe Mut und schau auf den Herrn. Und hier heißt es, und dann schrei. Wir haben einen großen Gott, wir haben einen Mächtigen. Es gibt ja nichts Größeres. Zu wem sollen wir denn sonst schreien? Warum schreien wir nicht? Vielleicht schreien wir nicht, weil wir ein schlechtes Gewissen haben. Wir denken, wir dürfen nicht schreien. Dann vergessen wir die Größe der Gnade. Dann haben wir vielleicht nicht genügend Buße getan. Aber hier, das ist ja die Aufforderung dieses Psalms. Schau den Herrn an, rufe ihn an, dann schrei Gott in der Not an. Trau ihm alles zu. Wem willst du sonst alles zutrauen? Und danke dem Herrn, denn er ist freundlich und seine Güte währet ewiglich. Amen. Und ich bete mit uns. Vater, wir danken dir für dein mächtiges, kräftiges Wort, das uns Licht und Weg für unser Leben ist. Und vielen Dank für die Gnade, die immer noch da ist. Wir danken dir dafür, dass du uns immer wieder die Hand reichst, auch wenn wir straucheln und fallen. Vater, wir danken dir dafür, dass du unsere Sündenschuld genommen hast, dass du uns ewiges Leben verheißen hast. Hilf uns doch, dass wir mehr auf die Dinge schauen, wo wir dankbar sein dürfen für deine Führung in unserem Leben. Ja, lass es uns weitersagen, untereinander in die Welt. Hier in der Gemeinde lass uns dich preisen und loben, du großer Gott. Amen.